hervorragender Tag für das Abendmahl, aber jetzt ist es seit 3 Wochen der Valentinstag vorbei und das ist auch kein Problem. Wir können trotzdem noch mit dem gleichen Thema das Abendmahl feiern. Und ja, ich hoffe, dass es mir gelingt, dass ich uns zu diesem Abendmahlsgeschehen hinführen kann, mit dem, was ich euch heute mitgebracht habe. Valentinstag, erst habe ich gedacht, naja, das ist ja wieder so eine Erfindung von den Blumenläden, so eine Kommerzveranstaltung, ist aber gar nicht so. Es gab tatsächlich einen heiligen Valentin, der als Märtyrer starb. Und auf den geht der Valentinstag zurück. Und der hat Sachen gemacht. Der hat zum Beispiel Soldaten verheiratet, die eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht heiraten durften. Oder er hat während der Christenverfolgung Gottesdienste gefeiert. Und deswegen wurde er eben als Märtyrer hingerichtet. Der heilige Valentin hat also mit einer Liebe gelebt und geliebt, die sich selbst nicht verschont hat. Und das ist die Brücke zu dem Text von heute oder zu dem Thema von heute. Und ich blende euch das mal über mir ein, den Predigttext, damit ihr den vor Augen habt. Ich werde ihn auch die ganze Zeit jetzt hier stehen lassen. Es geht um diesen Textabschnitt aus Johannes 13, die Verse 34 und 35. Dort lesen wir: Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist eine schon an sich starke Aussage. Wenn wir uns aber mal anschauen, in welchem Zusammenhang dieser Text entstanden ist oder diese Aussage Jesu getroffen wurde, dann finde ich, gewinnt diese Aussage noch viel mehr an Stärke und an Bedeutung. Die Geschichte ist die, dass in den Versen vorher Judas das gemeinsame Abendmahl verlassen hat, mit dem Ziel, Jesus zu verraten. Und für Jesus muss in diesem Moment völlig klar gewesen sein, jetzt ist der Weg nicht mehr aufzuhalten. Jetzt geht der Weg wirklich dem Ende entgegen. Jetzt fängt mein Sterben an. Und ich stelle mir das jetzt so vor, wie ein alter Mensch, der vielleicht auf dem Sterbebett liegt und nochmal alle seine Verwandten und Freunde zusammenholt. Und er sagt: Hier, Leute, ich weiß, mit mir geht's zu Ende, aber ich möchte euch noch ein paar ganz wichtige Dinge sagen. Und jetzt stellen wir uns diese Szene vor. Und bei diesen letzten Worten, die ein Mensch seiner Familie und seinen Freunden mitgibt, der erste Gedanke, das erste, was er ihnen weitergibt, das ist die Aussage, die wir hier lesen. Also ich würde sagen, von der Wichtigkeit dessen ungefähr das Wichtigste, was er jemals im ganzen Leben weiterzugeben hat. Also wirklich so vor dem Sterben die letzte Ansprache an die Verwandten. Da das Erste, was er sagt, das ist doch so ungefähr das Wichtigste, was es überhaupt geben kann. Und da sagt Jesus diesen Satz: Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. Das ist der Anfang dieser Abschiedsrede sozusagen, dieser Schlussrede, dieser letzten Rede von Jesus. Danach wird in Johannes in den nächsten Kapiteln, also das geht jetzt dann noch bis Kapitel 18 eigentlich, geht diese Abschlussrede. Und die ist, also diese ganze Rede ist unter diesem Vorzeichen: Ich muss euch jetzt noch mal alles sagen, was wichtig wird. Also, ich gehe nur mal ganz kurz die Themen durch, aber diese Kapitel Johannes 13 bis Johannes 18, die lohnen sich zu lesen, weil da steckt unglaublich viel drin. Also es geht dann los: Eure Heimat ist im Himmel. Es geht weiter: Ich sende euch den Heiligen Geist, den Tröster. Es geht, oh, der Kindergottesdienst kommt zurück. Wir warten mal kurz. Das sieht wie eine technische Panne aus.
Wir wurden irgendwie, die Sendung wurde beendet. Wir gehen nochmal wieder zurück.
Dann guckt doch, wie die Zeit eingestellt ist. Manchmal sind voreingestellte Zeiten in den Breakout-Rooms.
Ja,
Ja, war falsch eingestellt. Ich mach's gerade.
Ich schicke das nochmal rein, Peter. Super, danke dir.
Dann verheißt, ich mache jetzt einfach weiter, während die Kinder noch in ihren eigenen Raum gehen. Dann verheißt Jesus den Heiligen Geist. Dann ist dieser Teil, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Dann diese Aussage Jesu, dass wir in der Welt gehasst sind, aber dass sich als Folge dann auch unsere Traurigkeit in Freude verwandelt. Das sind Zusagen, die Jesus hier einfach in dieser letzten Rede nochmal seinen Jüngern zusagt. Und dann noch zwei ganz wichtige Themen. Das eine wichtige Thema ist, dass Jesus für Einheit der Christen betet. Das finde ich ganz beachtlich, dass ihm das so wichtig ist, dass er das in seiner letzten Ansprache noch macht und darüber redet, dass Christen eins sein sollen. Und dann als letztes das Gebet Jesu, dass die Christen in der Wahrheit bleiben. Also wenn das eine, was ich vorgelesen habe, was jetzt auch der Bibeltext hier über mir ist, das ist der erste Gedanke der letzten Rede und dass Christen in der Wahrheit bleiben, ist der letzte Gedanke dieser letzten Rede. Und ich glaube, da kann man schon auch so einen Spannungsbogen irgendwo erahnen und sehen. Und dann in Kapitel 18, dann geht eben die Passionsgeschichte weiter im Garten Gethsemane. Also wir sind hier völlig eingebettet in der Oster- und Passionsgeschichte. Und wie gesagt, die Wichtigkeit dessen, was Jesus hier sagt, ist wahrscheinlich die höchste Wichtigkeit von allem, was er bisher gesagt hat. Gucken wir uns den Text mal etwas genauer an. Hier sagt Jesus, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Die Gebote, hebräisch die Mitzwa, die stehen für die Juden und Jesus redet hier im Moment noch als jüdischer Rabbiner zu seinen Jüngern in einer Zeit, in der es ja noch nur Juden gibt. Gab es ja noch keine Christen in der Zeit, in der wir jetzt uns aufhalten. Und für die Juden sind die Gebote, alle Gebote in den fünf Büchern Mose zu finden und das sind an der Zahl 613 Stück. Diese Gebote gelten für Juden auch heute noch. Das sind alles Gebote, die aus den fünf Büchern Mose kommen. Und das Einzige, was Rabbiner seitdem tun, ist, sie legen diese Gebote aus. Sie entwickeln neue Gedanken, wie man das in der jetzigen Zeit verstehen kann und wie man das umsetzen kann. Aber ein neues Gebot hat bisher noch keiner erfunden. Die Gebote sind alle in den fünf Büchern Mose zu finden. Und jetzt macht Jesus hier was Unverschämtes. Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Und das gibt es eigentlich überhaupt nicht, dass Jesus das macht, aber er hat sich ja schon immer gerne nicht an die Konventionen gehalten. Wenn Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, dann muss ja irgendwo auch ein altes Gebot sein, damit er eben ein neues Gebot drüber setzen kann. Und dieses alte Gebot in Anführungszeichen, von dem haben wir ja heute auch schon gesungen und gehört. Und so alt ist es auch gar nicht, es ist auch immer noch aktuell. Das Gebot, auf das sich Jesus bezieht und das auch im Neuen Testament immer wieder zitiert wird, steht in 3. Mose 19, der Vers 18. Dort lesen wir: Räche dich nicht und sei nicht nachtragend. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich bin der Herr. Andere Übersetzung sagt: Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Das ist uns sehr bekannt. Jesus selbst hat dieses Gebot aus dem Alten Testament, aus der Tora, immer wieder wiederholt. Ich lese ein paar Stellen vor, das ist keine vollständige Aufzählung. Zum Beispiel Matthäus 5, Vers 34 und 44. Es heißt bei euch, liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind. Doch ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Also die Nächstenliebe, das Mitmenschen lieben, das war eine gängige Praxis. Jesus setzt hier schon einen drauf und sagt also nicht nur eure Freunde, sondern auch eure Feinde. Aber auch die Grundversion des Gesetzes, des alten Gesetzes, wird immer wieder von Jesus wiederholt. In Matthäus 22, die Verse 36 bis 40. Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortet ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Finde ich übrigens einen sehr wichtigen Hinweis, ja, dass wir, wenn wir uns die Gebote anschauen, eigentlich alle in diesen beiden unterbringen können. Gut, und also es gibt mehrere Geschichten, wo es diesen Wortwechsel gibt, wo Jesus sagt, das ist das wichtigste Gebot. Liebe Gott und liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und jetzt kommt Jesus und bringt das neue Gebot. Und der Unterschied zwischen dem alten Gebot und dem neuen Gebot, der ist ganz massiv. Das ist ein Riesenunterschied zwischen dem alten und dem neuen Gebot, das Jesus bringt. Das alte Gebot heißt, liebt einander, wie ihr euch selbst liebt. Und das neue Gebot ist, liebt einander, so wie ich euch liebe. Das ist ein großer Unterschied. Das ist nicht das Gleiche, sondern das ist was komplett anderes. Wenn Jesus mit den Menschen seiner Zeit immer wieder über das wichtigste Gebot spricht und dann dieses alte Gebot zitiert, dann liegt das schlicht und ergreifend daran, dass das neue Gebot, was Jesus jetzt seinen Jüngern bringt, noch gar nicht möglich ist. Also wie soll ohne Ostern dieses neue Gebot verstanden werden? Deswegen ist das wichtigste Gebot, natürlich liebt einander, wie ihr euch selbst liebt, aber von Ostern her verstanden, da können wir einander so lieben, wie Jesus uns geliebt hat, weil Jesus die personifizierte Liebe Gottes ist, weil Jesus die Liebe in Person ist und weil Gott nie anders liebt, als er sich in Jesus gezeigt hat. Deswegen ist diese göttliche Liebe nach Ostern möglich. Das neue Gebot ist ein nachösterliches Gebot. Wir erinnern uns, Jesus sagt diese Worte kurz bevor er selbst sich opfert. Er opfert sich selbst aus Liebe. Und dieser Zusammenhang, der wird eben erst mit Ostern und der Auferstehung überhaupt verstehbar. Es hätte überhaupt keinen Sinn ergeben, dieses Gebot früher einzuführen. Die Menschen hätten überhaupt nicht gewusst, was daran jetzt anders ist und was daran neu ist. Das Konzept gab es bisher ja gar nicht. Die Liebe, die also nun mit diesem neuen Gebot von Jesus in unser Leben hineingesprochen wird, das ist jetzt eine Liebe, die nicht mehr auf uns selbst beschränkt ist. Vorher, also sozusagen alte Version, da ist die Liebe immer begrenzt auf meine Liebesfähigkeit. Also wenn ich den anderen nur so liebe, wie ich mich selbst lieben kann, dann ist da im Zweifelsfall eine gewisse Lücke, ja, in meiner Fähigkeit, mich selbst zu lieben oder den anderen zu lieben, weil ich mich selber gar nicht lieben kann. Das gibt ja Momente im Leben, wo uns das einfach schwerfällt, uns selbst anzunehmen, uns selbst zu lieben und dann auch noch die Erwartung zu haben, dass ich jetzt auch noch die anderen, meine Mitmenschen liebe, wo ich mich doch selber nicht ausstehen kann. Wie soll das denn jetzt gehen? Oder ich habe eine aufopfernde Liebe für andere und missachte dabei meine eigenen Bedürfnisse völlig, weil ich gar nicht merke, dass ich eigentlich über meine Kraft hinausgehe. Mit menschlicher Liebe komme ich irgendwann unweigerlich an meine Grenzen der Liebesfähigkeit. Und dieses neue Gebot zu lieben unterscheidet sich von dieser Liebe, die von meiner eigenen Liebesfähigkeit begrenzt ist, ganz grundsätzlich und entscheidend. Liebe ist nämlich jetzt nicht mehr nur ein nettes Add-on, ein nettes Zubrot auf das, was ich eben irgendwie so mache und erlebe und schaffe, sondern Liebe ist das Fundament für alles. Und die Dinge, die ich tue und die Dinge, die ich erlebe, die werden jetzt nicht mehr noch mit Liebe ergänzt, sondern sie stehen auf dem Fundament Liebe. Und damit ist alles, was ich tue, von der Liebe durchdrungen. Und ich muss eben nicht mehr überlegen, kann ich jetzt noch irgendwie lieben? Ich kann ja eigentlich gar nicht mehr lieben, ich habe ja gar keine Kraft mehr. Sondern es verändert sich der komplette Blickwinkel, die ganze Blickrichtung verändert sich. Weg von der menschlichen, begrenzten Liebe hin zu der Liebe Gottes. Die Liebe, die aus mir selbst herauskommt, ist in irgendeiner Art und Weise immer mit Anstrengung verbunden, ist immer mit Aufwand verbunden, ist immer damit verbunden, dass ich irgendwas tun muss. Und es wird immer Menschen geben, die ich nicht lieben kann, weil mir die Menschen das auch schwer machen, sie zu lieben. Es gibt ja solche und solche Menschen. Da gibt es welche, da fällt es mir leicht. Und da gibt es welche, da fällt es mir wirklich schwer. Wenn diese Liebe, die wir in unserem Leben erleben, nicht mehr eine Liebe ist, die sich auf unsere eigene Liebesfähigkeit beschränkt, dann kann diese Liebe eine Dynamik in unserem Leben entfalten, die wir nicht ahnen. Es ist eine komplett andere Liebe, die wir dann in unserem Leben erleben. Und das ist eine Liebe, die wir nur geschenkt bekommen haben, die wir bekommen können, die wir uns nicht erarbeiten können oder die wir uns nicht in irgendeiner Art und Weise verdienen können oder die wir erzwingen können in irgendeiner Art und Weise oder machen können, sondern diese Liebe ist eine ausschließlich geschenkte Liebe. Und das ist das Abendmahl oder das Bild dafür ist das Abendmahl. Das Abendmahl ist genau diese geschenkte und unverdiente Liebe. Das Abendmahl steht für eine Liebe, die uns geliebt hat, als wir noch überhaupt nicht liebenswert waren. Und diese Liebe, die sich im Abendmahl zeigt, ist auch eine Liebe, die heute für uns gilt, wenn wir heute nicht liebenswert sind. Es verändert sich ja nicht mit einem Fingerschnips in dem Moment, wo wir uns für Jesus entscheiden, in unserem Leben alles. Wir sind ja deswegen trotzdem immer noch oft nicht liebenswert. Aber genau das ist die Liebe Gottes, eine Liebe, die sich selbst hergibt, und zwar ohne, dass dafür eine Bedingung in irgendeiner Form vorher gegeben sein muss. Eine bedingungslose Liebe, die sich selbst aufopfert. Und diese bedingungslose Liebe, die verändert alles. Die verändert die ganze Perspektive meines Lebens. Weil das ist eine Liebe, die ich nicht machen kann. Und die Frage, und das ist auch die Frage, die ich euch gerne mit ins Abendmahl mitgeben möchte. Die Frage ist, wie verändert diese Liebe Gottes, die wir empfangen, die wir geschenkt bekommen, wie verändert die mich? Verändert sie mich überhaupt? Hat mich diese Liebe überhaupt schon im Herzen erreicht? Hat sie mein Denken schon erreicht und verändert sie mein Denken? Verändert diese Liebe mein Handeln, mein Reden, meinen Alltag, meine Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich Menschen begegne? Verändert diese Liebe, die ich geschenkt bekommen habe, etwas daran, wie ich diese Liebe weitergebe? Verändert die Erkenntnis, dass diese Liebe mich bedingungslos getroffen hat und bedingungslos für mich gilt, irgendetwas daran, dass ich Bedingungen an die Liebenswürdigkeit anderer Menschen stelle? Oder kann ich diese Liebe Gottes, die in mein Herz gefallen ist, ja, bedingungslos weitergeben? Jesus selbst geht offensichtlich davon aus, dass diese Liebe, diese neue Art der Liebe, dieser göttliche Blickwinkel, diese göttliche Perspektive in unserem Leben massiv etwas verändert. Und das bringt uns zu diesem zweiten Vers, der hier auch eingeblendet ist. Das ist gewissermaßen die Folge davon, dass diese bedingungslose Liebe Gottes in unser Herz gefallen ist. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also diese Liebe leben wir, die erleben wir nicht nur zum Selbstzweck, sondern allein diese Liebe ist ein Zeugnis für die Menschen, die diese Liebe Gottes nicht kennen. Das ist eine gewaltige Zusage. Menschen werden an unserem Leben die Liebe Gottes sehen. Daran, dass wir bedingungslos lieben. Das ist ein Konzept, was in der Welt nicht denkbar ist, dass wir Menschen völlig bedingungslos lieben. Und zwar alle, nicht nur die, die es uns leicht machen. Das heißt, die Menschen sehen also nicht in erster Linie vielleicht an meinen tollen evangelistischen Predigten oder was auch immer die Liebe Gottes, sondern einfach schlicht und ergreifend daran, dass wir einander mit göttlicher Liebe lieben. Und das ist also alleine das ist unglaublich. Die Aussage oder diese Zusage hat unglaubliche Sprengkraft. Und ich wünsche uns, dass wir immer mehr verstehen, wie diese göttliche Liebe in unserem Leben Raum greifen kann. Und ich wünsche uns, dass wir das für uns wirklich mal analysieren und durchdenken und vielleicht auch im Abendmahl, das wir jetzt miteinander feiern, diese Gedanken mal ganz bewusst zulassen. Bin ich von dieser bedingungslosen Liebe Gottes wirklich ergriffen? Hat die in meinem Herzen schon Raum gewonnen? Oder versuche ich diese ganzen Anforderungen, Anweisungen mit Lieb deine Nächsten und so weiter, doch irgendwie aus eigener Kraft zu stemmen. Das kann ja passieren. Das kann ja auch passieren, dass wir dahin zurückfallen in so einen Modus, weil wir Menschen sind, weil wir das von Natur aus gewohnt sind, dass wir Dinge selber machen wollen und dass wir uns ungern beschenken lassen. Da könnten wir uns von Kindern eine Scheibe abschneiden. Die lassen sich gerne was schenken. Wir wollen dann immer gleich gerne was zurückschenken, wir Erwachsenen. Vielleicht könnt ihr jetzt beim Abendmahl oder auch im Lobpreis oder auch später einfach drüber nachdenken, ist die Liebe, diese neue Liebe, die sich aufopfert, wirklich Fundament in meinem Leben? Verändert sie mein Denken? Verändert sie mein Handeln, meinen Alltag? Durchdringt sie meinen Alltag? Oder ist es eher so, dass ich, wenn ich an Liebe und an Nächstenliebe denke, eher den Eindruck habe, oh, das ist aber schwer. Da muss ich aber noch irgendwie mich anstrengen, damit da was passiert. Und ich hoffe und bete, dass wir von dieser Liebe Gottes so ergriffen werden, dass wir gar nicht wissen, was mit uns passiert. Dass wir gar nicht wissen, woher diese Liebe überhaupt kommt. Oder wir wissen es natürlich, sie kommt von Gott. Aber dass wir überrascht werden, dass wir umgehauen werden von dieser bedingungslosen Liebe Gottes. Und dass sie unser Leben wirklich nachhaltig verändert. Und ich wünsche euch, dass ihr dieses Geschenk des Abendmahls jetzt vielleicht ganz neu oder wieder ganz frisch annehmen könnt. Das Abendmahl ist eben das Bild dafür. Liebe, die sich selbst verschenkt, die nicht von dieser Welt ist. Liebe, die bedingungslos ist, ohne dass wir das verdient haben. Und trotzdem dürfen wir alle an den Tisch des Herrn. Und das ist was, also das ist so ergreifend, diese Erkenntnis, dass wir, obwohl wir nicht würdig sind, von Gott beschenkt werden. Und das ist das neue Gebot, das Jesus uns gibt. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr auch euch untereinander lieben. Amen.